So, der nächste Vortragende ist jetzt bereit. Ich darf Ihnen vorstellen, Markus Wirz, und er wird uns eine Einführung in das Cross Media Publishing geben.
Ja, so ist das. Schönen guten Tag. Vielen Dank fürs Kommen. Ich freue mich, dass sich für das Thema doch einige Leute interessieren. Ich hoffe, dass ich es zu verstehen ist gar nicht. Und jetzt geht's bis nach oben. Hallo, hallo, Kontakt. Andreas, hörst du mich? Nein. Ich kann nicht laut. Ich kann es auch halten. Ich kann auch.
Jetzt nochmal probieren.
Andreas, wie sieht's aus? Besser? Soll ich das nehmen? Geht es damit besser? Okay, prima. Also für diejenigen, die mich nicht kennen, und das sind nicht so viele, weil es sind ja doch viele Autoren von uns da. Mein Name ist Markus Wirz. Ich bin Gründer und Geschäftsführer vom Fachbuchverlag Open Source Press. Und was ich heute vorstellen möchte, ist eine Mischung aus Einblick in die Verlagsarbeit und technischer Lösung. Von beidem ein bisschen, beides nicht wirklich in die Tiefe. Aber ich hoffe, dass ich mit der Schnittmenge schon was zu sagen und zu zeigen habe. Entschuldigen muss ich mich ein bisschen für den Vortragstitel. Ein Buzzword wie Cross-Media-Publishing ist eigentlich keines, was ich gerne in den Mund nehme. Aber was Kompakteres habe ich auf die Schnelle nicht gefunden, was es damit auf sich hat, beziehungsweise was wir damit meinen und was es in der Umsetzung für uns bedeutet. Das sollte dann hoffentlich im Laufe dieses Vortrags klar werden. Noch eine Bitte. Alles, was an Fragen auftaucht zu dem, was ich sage, einfach mit Handzeichen melden, lieber im Rahmen des Vortrags nachfragen, als am Schluss gesammelt. Das ist dann immer so ein bisschen durcheinander. Warum also dieser Vortrag? Einige Argumente dafür. Das erste ist, Einblick in die Verlagsarbeit zu geben. Ich verrate kein Geheimnis, wenn sich Verlagsmenschen gerade hier in der Open-Source-Szene ein bisschen schwer tun. Ich will jetzt nicht gleich mit dem Begriff der Content-Mafia kommen, aber im Grunde gehören wir ja schon in gewissem Maße dazu. Ich habe in der Vergangenheit Vorträge gehalten, da ging es mehr um die Verlagszahlen, also wie wird Geld verdient, wie wird das verteilt oder auch nicht verteilt, wer bekommt ein Stück vom Kuchen ab. Das war sozusagen der erste Teil, Einblick in die Verlagsarbeit. In dem zweiten geht es heute eher um die technischen Abläufe und dieser Blick in die Kulissen macht vielleicht auch manches von dem deutlich, warum es so funktioniert, wie es funktioniert. Das nächste Motiv für diesen Vortrag ist, ein Szenario zu beschreiben, das wir zwar verlagsspezifisch aufgebaut haben, das sich aber bestimmt nicht sonderlich unterscheidet von anderen Szenarien. Seien das jetzt Projekte, sei das andere Verlage, sei das große Firmen. Im Grunde all die Orte, die mit Dokumentation zu tun haben und die ihre Dokumentation in mehr als einer Weise, sprich einem Ausgabeformat, nutzen möchten. Der Vortrag ist auch Werbung, aber nicht im platten Sinne, also verkaufen kann ich Ihnen nichts. Die Werbung, die ich heute machen möchte, ist eher eine Umwerbung, nämlich von Ihnen bzw. den Spezialisten, die unter Ihnen sitzen, was es damit auf sich hat. Am Schluss. Die Ausgangssituation bzw. der Grund, warum wir das gemacht haben, was wir die letzten 8 Monate bei uns im kleinen Verlag gemacht haben. Die Ausgangssituation, die wir haben, ist ein Umbruch im Verlagswesen, der einfach nicht wegzudiskutieren ist. Man sieht es an großen Nachrichten wie dem Untergang großer Computerbuchverlage, mit denen wir alle oder viele von uns groß geworden sind in den letzten Wochen. Man sieht es im Buchhandel, der seine Schwierigkeiten hat. Und natürlich ist auch ein kleiner Laden wie der unsere direkt, unmittelbar davon betroffen. Betroffen heißt, als wir vor 10 Jahren geschlachtet haben, haben wir ausschließlich in Printkategorien gedacht. Das heißt, ein Buch, ein Manuskript, über das wir mit Autoren gesprochen haben, war primär als Buch gedacht. Ein Buch, das dann traditionell über den Buchhandel vertrieben wurde und dann hoffentlich auch erfolgreich war. Die Zeiten sind komplett vorbei, in mehrerlei Hinsicht. Das Problem, vor dem wir standen, was wir lösen mussten und was eben auch Thema dieses Vortrags ist, war die Frage, wie kriege ich aus einem Manuskript, das ich mit einem Autor bespreche, all die Ausgabeformate raus, die inzwischen von einem Verlag gefordert werden. Und das ist eben nicht mehr nur Print. Zu unserer Ausgangssituation im Verlag. Wir haben nicht von Anfang an, aber nach den ersten wenigen Jahren angefangen, unsere Projekte in SVN-Repositories zu verwalten. Und über die Jahre ist da schon eine ganz erkleckliche Summe zusammengekommen. Und die mussten wir in irgendeiner Weise pflegen und weiterführen und sozusagen für die neue Zeit aufbereiten. Das Zweite ist, als wir angefangen haben, wie gesagt, immer das Produkt gedrucktes Buch vor Augen, haben wir uns für das entschieden, was damals und vielleicht immer noch das Schönste ist, wenn es um reine Büchermachen geht, nämlich LaTeX. Und insofern lagen unsere Bücher auch alle in LaTeX vor, mit, wie sich das gehört, projektspezifischen Anpassungen, Layouts, die eben auch in irgendeiner Weise in die neue Zeit hinübergerettet werden mussten. Und so standen wir also nach vielen Versuchen vor der Entscheidung, schmeißen wir das alles weg, machen wir an oder fangen wir ganz neu an oder versuchen wir das, was wir über die Jahre gesammelt und aufgebaut haben, anzupassen und in die neue Zeit hinüberzuholen. Wir haben uns für einen Neustart entschieden und das ist uns alles andere als leicht gefallen, weil der Rattenschwanz, der da an dieser Entscheidung hing, war dann doch viel größer, als wir gedacht haben und hatte einige weitere Entscheidungen zur Folge, die wir dann im Laufe der wirklich vielen Monate, insgesamt 8 waren es jetzt, aufbauen, ausprobieren und zur Produktionsreife bringen mussten. Das heißt, wir sind weggegangen von der Manuskripterfassung in LaTeX hin zur Manuskripterfassung in ASCII-Doc. Wer von Ihnen hat schon mit ASCII-Doc gearbeitet? Wer von Ihnen hat noch nie davon gehört? Okay, das ist schön. Es wird keine, wie gesagt, kein technischer Vortrag sehen. Ich habe gesehen, dass heute sogar noch ein eigener Vortrag über ASCII-Doc stattfindet. Wenn es um die wirklich technischen Fragen zu diesem Format geht, ist Ihnen dieser sicherlich besser empfohlen. Was ich hier machen möchte, ist einfach eine Produktionslinie von der Manuskripterfassung bis hin zu den verschiedenen Ausgabeformaten einmal durchzuexerzieren, einmal vorzustellen, in der Lösung, wie wir sie für uns entdeckt haben und von der ich glaube, dass sie eben auch für andere taugt. Ich beschreibe die Kette, auf die wir uns jetzt geeinigt haben, in aller Kürze und komme dann nachher ein bisschen im Detail darauf zu sprechen und führe das dann auch vor, wie das dann im Detail aussieht. Nachdem wir uns auf ASCII-Doc als Eingabeformat geeinigt haben, verständigt haben, war die Frage, wie geht's weiter? Die Ausgabemöglichkeiten von ASCII-Doc sind vielfältig, der Standard ist HTML. Wir haben uns dann, weil wir ja eben auch in die digitalen Formate kommen mussten, natürlich für XML und dann eben für DocBook XML entschieden, weil von da aus die Anpassungsmöglichkeiten die größten sind, was wiederum den verschiedenartigen Ausgabeformaten am meisten entgegenkommt. Deshalb über den Zwischenschritt DocBook XML sind wir eben jetzt in der Lage, die Zielformate zu generieren, die wir für die verschiedenen Kanäle brauchen. Eine kurze Beschreibung dessen, was ASCII-Doc ist und wie wir damit arbeiten. ASCII-Doc ist nichts anderes als eine sehr einfache, sehr flache Auszeichnungssprache. Ich werde gleich noch ein kurzes Beispiel geben, wie das im Einzelnen aussieht. Es ist aber was man einfach in den Text reinschreibt. Man markiert eine Überschrift, man markiert ein Codebeispiel, man markiert eine Liste, wie man es von anderen Formaten auch kennt. Von der Syntax her ist es sehr ähnlich dem, was man von Wikis kennt, für diejenigen, die damit vielleicht schon gearbeitet haben. Es ist erweiterbar, sprich man kann über Konfigurationsdateien weitere Makros hinzufügen, weitere Umgebungen definieren und man kann diese gemarkupten Texte dann umwandeln in Zwischenformate. Und die Art der Umwandlung ist wiederum über eigene Konfigurationsdateien sehr differenziert steuerbar. Wer Näheres zu ASCII-Doc wissen will, findet ziemlich alles dazu auf dieser Projektwebsite, auch mit einem sehr ausführlichen Handbuch. Ist zwar alles Englisch, aber gut verständlich in kleinen Portionen. Noch zur Information, ASCII-Doc ist inzwischen auch recht, ich will nicht sagen ausgeufert, aber auch sehr umfangreich geworden, was die Bereitstellung von Formaten angeht. Es spricht nichts dagegen, für seine eigenen Projekte einfach nur ein Subset zu definieren und zu sagen, wir nehmen halt nur einen bestimmten Teil von dem, was geboten wird. Das erleichtert die Generierung der Zwischenschritte und dann natürlich auch der Endformate immens. Schauen wir uns ein einfaches Beispiel für die ASCII-Doc-Syntax an. Ich habe jetzt leider gar keinen Laserpointer und ich weiß auch nicht, ob man das da hinten noch lesen kann. Kann man das lesen? So einigermaßen. Also das wäre jetzt ein vollständiges und schon relativ komplexes Beispiel für einen mit ASCII-Doc ausgezeichneten Text. Also das Dokument, der Dokumentname, Projektname steht oben in der ersten Zeile, CLT 2013, darunter unterstrichen mit doppelten Strichengleichheitszeichen markiert die Zeile darüber eben als Projekttitel. Die Zeile, die darauf folgt, wird automatisch interpretiert als Name des Verfassers samt E-Mail-Adresse. Dann kommen zwei Zeilen gewöhnlicher Text. Absätze werden getrennt durch Leerzeilen. Darin ist auch eine Texthervorhebung, also Emphasize oder wie immer man das nennen mag, mit einfachen Sternchen. Und darunter ein Codebeispiel, was halt abgetrennt wird in einfachen Strichen. Simpler geht es kaum. Und das Schöne ist, dass man schon mit diesem ganz einfachen Beispiel, hoffentlich, was anstellen kann. Nämlich dieses ASCII-Doc ist eben nicht nur ein Auszeichnungsformat, sondern bringt auch einen Parser mit, der ASCII-Doc heißt, der als Paket auf allen Linux-Distributionen natürlich da ist, den man aufruft, den Namen der Textdatei mitgibt und der daraus dann, sofern das Ganze syntaxkonform ist, ein Ergebnis produziert, was HTML ist und was man sich prima in einem Browser anschauen kann. Kann man das lesen? Kann man das erahnen? Erahnen, gut. Also es gibt ganz offensichtlich ganz oben eine Überschrift und es gibt darunter einen Namen und es gibt auch halbwegs zu erkennen eine automatisch generierte, klickbare Mailadresse. Die Hervorhebung ist tatsächlich eine Hervorhebung. Das war die mit den Sternchen ausgezeichnete. Und darunter noch das Codebeispiel, was automatisch abgesetzt mit Grau hinterlegt wird und in anderer Schrift erscheint. Das ist im Grunde die einfachste Form, mit ASCII-Doc zu arbeiten und schon für viele ein sehr probates Mittel für die eigene Dokumentation. Denn ich meine, auf Knopfdruck schon einmal eine wirklich lesbare, gut strukturierte Webseite, HTML-Seite generiert zu haben, müssen andere Systeme sich schon mehr anstrengen. Das nächste, was man tun sollte, ist gerade bei größeren Einheiten die Dokumentstruktur zu vereinfachen. Sprich, man trennt eine Hauptdatei, Metadatei, wie immer man sie nennen mag, vom eigentlichen Inhalt. Diese Metadatei ist dann wirklich nur das, was enthält den Titel und noch den Autor gegebenenfalls. Und dann, wie man es beispielsweise auch von LaTeX kennt, Include-Befehle, die dafür sorgen, dass weitere Dateien in dieses Dokument einbezogen werden und dann eben mitgerendert werden zu dem Ausgabeformat, was man haben will. Das ist also jetzt im Grunde die erste Datei, die ich vorhin gezeigt habe, in einem zerlegt in zwei, sprich Metadatei plus Kapiteldatei. Hier sieht man ein weiteres Syntaxmerkmal, also die einfache Kapitelüberschrift in doppelte Gleichheitszeichen eingefasst. Und schon hat man ein Instrument an der Hand, um wirklich komplexe Dokumentationen weitgerecht zu zerlegen, handhabbar zu machen und eben nach Belieben in eine Hauptdatei zum anschließenden Rendering einzubinden. Gibt es Fragen bis dato? Irgendwas unklar? Wenn nicht, machen wir weiter. Ich habe gesagt, dass der ASCII-Doc-Parser automatisch dabei ist. Der kann noch mehr als nur HTML. Und da er mehr als nur HTML kann, ist er eben auch besonders interessant. So kann er beispielsweise, und da sind wir unserem eigentlichen Ziel schon relativ nah, auch so etwas wie Docbook. Und zwar auch ganz einfach mit dem Aufruf ASCII-Doc, dem -b, dann das Zielformat Docbook und wieder die Eingabedatei, erscheint dann tatsächlich das, was wir brauchen, erwartet haben, nämlich eine XML-Datei, die jetzt wahrscheinlich wirklich nicht mehr gut lesbar ist. Sie müssen mir das einfach glauben, dass dem so ist. Wenn wir nachher Zeit haben, zeige ich das auch gerne noch an einem Beispiel lebend. Dann kann ich auch die Ansicht ein bisschen vergrößern. Aber es ist vielleicht eindeutig zu sehen, dieser ganze XML-Kram oben und die Section samt ID farblich hervorgehoben. Also es ist valides Docbook und damit schon mal eine große Erleichterung zu dem, was man dann machen möchte. Ich habe davon gesprochen, dass ASCII-Doc nicht nur das kann, was es von Hause aus mitbringt, sondern, und das ist auch das Schöne, man ist in der Lage, ASCII-Doc auch anzupassen über sogenannte Konfigurationsdateien, also nicht sogenannte, sind Konfigurationsdateien, die eben auch die Ergänzung .conf haben. In diesen Konfigurationsdateien gibt es verschiedene Sections. Eine davon kann beispielsweise Makros heißen und in dieser Makro-Section ist man dann in der Lage, solche Makros zu definieren. Das sieht jetzt ganz furchtbar aus. Ich finde das auch ganz furchtbar. Ich bin eben auch kein Techniker, kann mich da einigermaßen durchbeißen, aber es verlangt schon ein bisschen Auseinandersetzung, insbesondere mit Regular Expressions, wenn man das ganz ernst meint. Worauf es mir hier ankommt, ist einfach nur zu zeigen, dass es geht und wie es im Grundsatz funktioniert. Das, worauf es mir ankommt, ist, ziemlich in der Mitte der unteren Zeile steht das Wort OSP-Key. Das ist in diesem Fall der Name eines eigenen Makros, OSP, also für den Namensraum in Anführungszeichen unseres Verlages. Und Key für das, was wir nachher an Tastenausgaben in der Druck- oder welch immer Ausgabe auch haben möchten. So könnte also eine solche Makrodefinition aussehen, die man ASCII-Doc dann mitgibt. Das ist aber nur der erste Schritt. Der zweite Schritt muss dann dafür sorgen, dass ASCII-Doc wiederum weiß, wie sieht denn die Entsprechung von diesem Makro in jedem beliebigen Zielformat aus, was ich generieren möchte. In diesem Makro habe ich nur ASCII-Doc mitgeteilt, pass auf, es gibt ein Makro OSP-Key, beachte das und zeichne das entsprechend aus und erkenne es. Jetzt muss ich ihm noch sagen, was es denn zum Beispiel damit anstellen soll, in dem Moment, wo ich sage, generiere mir mal Docbook daraus. Aus diesem Grund gibt es eben auch eine weitere Konfigurationsdatei, nämlich die, die sich für die Docbook-Ausgabe zuständig fühlt. Und dann ist es wahrscheinlich wieder zu klein. Ich versuche es nachher nochmal separat zu zeigen. Habe ich gerade im unteren Teil das, was ich erreiche, wenn ich zum Beispiel mein OSP-Key-Makro in ASCII-Doc auszeichne, dann da reinschreibe 2 oder 3 Tasten, die mit Komma voneinander trenne. Und die DocBookConf sorgt dann dafür, dass mir das in eine valide XML-Ausgabe umgewandelt wird. Das ist im Grunde schon fast alles, was man braucht, um auch eigene Formate vernünftig bearbeiten zu können und ausweiten zu können zu beliebig komplexen Dokumentationssammlungen und Formaten. Einmal nochmal durchgezeigt. Ich habe hier einen Quelltext, nämlich das, was ich als Autor zu schreiben habe. Stinknormaler Text. Und da sieht man in der zweiten Zeile am Anfang das für unsere Zwecke mal definierte Makro OSP-Key und in den eckigen Klammern 3 Tastenkürzel hintereinander gesetzt, von Komma getrennt. Und ich möchte jetzt, dass der Parser samt Konfigurationsdateien dafür sorgt, dass dieses Makro anständig interpretiert wird. Dafür muss ich unserem ASCII-Doc-Kommando, was ja schon bekannt ist, was ursprünglich nur in HTML wandelt, jetzt mehrere Dinge mit auf den Weg geben. Per -f gebe ich eigene Konfigurationsdateien an oder gebe ich bestimmte Konfigurationsdateien an. In unserem Fall ist das eine Basiskonfigurationsdatei. Die heißt bei uns osp-ascii-doc-conf. Das war die, in der ich gesagt habe, es gibt ein Makro osp-key. Beachte das und mach damit irgendwas. Mit dem zweiten -f gebe ich eine zweite Konfigurationsdatei mit, in diesem Fall osp-docbook45-conf. Da steht wiederum drin, was mit dem als OSP-Key ausgezeichneten Text geschehen soll in der XML-Ausgabe. Dann kommt wieder unser -b-Docbook für das tatsächliche Ausgabeformat und am Schluss unsere Projektdatei. Wenn das alles funktioniert und ineinander gegriffen hat, haben wir am Schluss eine XML-Datei, in der tatsächlich unser OSP-Key aus dem Quelltext umgewandelt wurde in das DocBook-Konstrukt Key-Combo mit eingeschlossenen Keycaps für die einzelnen Tastaturkürzel. Damit habe ich mir DocBook XML generiert. Und auf der Grundlage kann man dann wirklich anfangen, für die Zielformate das zu basteln, was man haben will. Was das sein kann, zeige ich auch noch gleich. Fragen soweit? Ja, bitte. Also ASCII-Doc hat natürlich Standardkonfigurationsdateien dabei. Die wichtigste ist ASCII-Doc.conf. Alles, was man braucht, auch für die Anpassung oder für die Generierung eigener Makros, entsteht im Grunde aus, ich kopiere mir die entsprechenden Zeile daraus, passe die an das an, was ich haben will und übernehme sie dann in eine eigene Konfigurationsdatei oder eine zusätzliche. Das Einzige, was man halt kennen muss, ist die Syntax dieser Konfigurationsdateien. Die ist gewöhnungsbedürftig, wie gesagt, viel Regular Expressions, Python dazu. Und in der Kombination, wenn man sich damit auskennt oder jemanden kennt, der sich damit auskennt, dann ist man auf der sicheren Seite. Für uns ist es auch so, ich komme da gleich auch noch extrem beim Thema DocBook XSL dazu, auch wir haben das Know-how nicht im Hause gehabt. Wir sind nur nach 10 Jahren im Open-Source-Umfeld in der glücklichen Position, die Leute fragen zu können, die sich damit auskennen. Und müssen nicht sehr viel Lehrgeld zahlen auf der Suche nach Spezialisten, die keine sind oder die halt Produkte verkaufen wollen, die keine sind. Um nach diesem hoffentlich erfolgreichen Schritt einer XML-Umwandlung dann auch wirklich weitermachen zu können, sollte immer eine Validierung stehen. Denn es nützt nichts, wenn Sie oder Ihre Autoren oder wer immer auch, Ihr Dokumentationsbeauftragter davon überzeugt ist, wow, sieht ja aus wie XML, und nach jedem weiteren Schritt verzweifelt, weil es eben leider doch keins ist. Mit dem Auge ist es leider nicht zu erkennen, mit einem vernünftigen Editor ist es nur zu sehr geringem Teil zu erkennen. Die Docbook-Syntax ist eine eigene, um es mal so zu formulieren. Und das ist auch der Punkt, wo wir den Spezialisten gebraucht haben. Also, um ihn mal wirklich in allen Ehren zu nennen, das ist Tom Schreitle, auch Autor eines Buches, das leider nicht bei uns erschienen ist, zum Thema Docbook XSL. Und mit solchen Leuten fallen einem solche Arbeiten dann entsprechend leicht. Was ich da oben hingeschrieben habe, ist einfach nur eine Kommandozeile, die das Tool XMLLint nutzt. Und XMLLint ist nichts anderes als ist hauptsächlich dafür gedacht, die Validität eines XML-Dokuments zu prüfen, was es eben mit dieser Kommandozeile tut. Also ich rufe XMLLint auf und gebe ihm mit validiere das folgende Dokument und schreibe mir keinen Output, solange alles in Ordnung ist. Und wenn Sie das aufgerufen haben und geben die Datei mit und drücken Enter und danach kommt wieder eine leere Kommandozeile, dann ist alles gut. Fragen soweit? Genau, also in dem Moment, wo Sie was falsch machen in den Konfigurationsdateien, kann er das umwandeln, aber das ist noch keine Garantie dafür, dass Sie valides XML haben. Jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter, denn jetzt kommen wir zu dem Punkt, der für uns entscheidend war, überhaupt diese ganze Sache auf diese Weise zu machen. Und zwar eine Differenzierung je nach Ausgabeformat. Wir haben eine ursprünglich sehr einfache, sehr simple Eingabedatei TXT, schon mal aufgeteilt in eine Metadatei, die nur Angaben zum Thema und zum Autor enthielt, plus eine Inhaltsdatei als Kapiteldatei. Nun ergänzen wir noch eine weitere Metadatei und die kann weitere XML-Docbook-Anweisungen enthalten und die ist für uns Gold wert. Ich brauche sie Ihnen nicht ganz zu zeigen, ich zeige Ihnen nur 4 Zeilen daraus. Dann sehen Sie oder ahnen Sie vielleicht schon, was bei uns das Tolle an dieser Vorgehensweise ist. Denn man kann je nach Zielformat, was ich aus meinem ASCII-Doc haben will, dem Parser sagen, tu dies oder tu jenes. Beispiel ISBN, also für einen Verlag ist es halt üblich und notwendig, seinen Produkten eine internationale Standardbuchnummer zu geben, eine ISBN. Und da ist vorgeschrieben, dass pro Ausgabeformat eine eigene ISBN vergeben werden muss. Man kann davon halten, was man will. Im Moment ist das, ich sag mal, noch so und wird sicherlich auch noch eine ganze Weile so bleiben. Hat allerdings, das jetzt nur als Nebenbemerkung zur Folge, dass die ach so schnellen und ach so kurzlebigen digitalen Formate, die man jetzt auf Amazon und sonst wo kaufen kann, auch mit einer ISBN versehen sein müssen. Sprich, dass auch hier kurzzeitige Aktualisierungen, wo man sagt, naja, eine Woche später ist was Neues dazugekommen, jetzt mache ich mal was Neues, zur Folge hat, dass sie den gleichen Weg in der Buchankündigung gehen müssen. Das heißt, es ist wieder eine neue Publikation, wieder mit einer eigenen ISBN, die sie wieder zentral anmelden müssen. Also der Geschwindigkeitsgewinn, den man durch das Format gewinnt, wird im Moment noch ausgebremst durch das etwas veraltete Buchsystem und Meldesystem, was dahinter liegt. Das ist jetzt nicht nur Kritik, wie man das wirklich auflöst. Da müssen sich wirklich viele Fachleute mit beschäftigen. Und das ist ein großes Problem, beispielsweise auch für Bibliotheken, damit umzugehen. Das ist aber jetzt nicht das Thema. Für uns ist das Tolle, dass wir einfach sagen können, ASCII-Doc, bitte In dem Moment, wo du mir eine zweite Zeile PDF generierst, was ich nachher in die Druckerei schicken will, gibst du mir die ISBN so und so mit der Endziffer 2. ASCII-Doc, in dem Moment, wo ich ein PDF generiere, was ich nicht drucken lassen möchte, sondern was ich speziell aufbereite für mobile Reader, zum Beispiel für Smartphone oder für den Desktop, generierst du mir ein PDF mit der ISBN und der Endnummer 1. Das gleiche für das EPUB-Format und das MOBI-Format. Und wenn das funktioniert, dann funktioniert das auch bei ganz anderen Dingen. Und das ist das Tolle. Und für uns, ich will mir nicht dramatisieren, will nicht sagen das Lebensnotwendige, aber der Grund für all die Aufstände, die wir jetzt die letzten Monate bei uns gemacht haben, dass man in der Lage ist, aus einem Quellformat, unserem ASCII-Doc Text oder den Texten, die insgesamt das Dokument bilden, ganz differenziert zu sagen, ich möchte bei der Ausgabe PDF das und das berücksichtigt haben und bei einem Format EPUB das und das berücksichtigt haben. Fragen soweit dazu? Denn dann sind wir tatsächlich in der Situation, mit einem Single-Source-Ansatz, also Single-Source, was die Manuskripterstellung angeht, was die direkte Arbeit mit den Autoren angeht, zu sagen, von einem Zwischenformat DocBook XML kann ich nun weitere Ausgabeformate definieren. Und auch das ist keine Kleinigkeit. Also es ist jetzt nicht so, dass ich Ihnen sagen kann, naja, das funktioniert alles auf Knopfdruck und man liest zwei Tage und schreibt ein paar Konfigurationsdateien und dann funktioniert das. Die einzelnen Zwischenschritte sind komplex, also jedenfalls für Leute wie mich. Gerade die Arbeit mit XSL-Style-Sheets, also die eigentlichen Anweisungen für die Formate, wie sie dann nachher im Zielformat aussehen sollen, also sprich die Layout-Vorgaben, das in XSL-Style-Sheets aufzufangen, ist wirklich viel Arbeit und bedarf auch großer Kenntnisse, wenn man nicht sehr viel Zeit verplempern will. Wenn es dann funktioniert, kann man, so wie in dieser ersten Zeile sagen, von meinem Zwischenformat DocBook XML generiere ich über XSL Style Sheets ein weiteres Zwischenformat, nennt sich FO, Formatting Objects, und aus diesem FO wird wiederum mit einem ganz eigenen Parser ein für den Printformat optimierten PDF wird mir eine für das Printformat optimierte PDF-Ausgabe erzeugt. Bitte. Gar nicht mehr. Es ist uns nach vielen Mühen und auch großer Bereitschaft dazu, denn immerhin lagen ja all unsere Manuskripte in LaTeX vor, ist es uns nicht gelungen, einen vernünftigen Workflow zu finden, der es schaffen würde, aus LaTeX so vernünftiges DocBook XML zu generieren, dass wir danach die weiteren Schritte hätten anfangen können. Ja? Ach so, jetzt verstehe ich die Frage. Wäre in der Tat eine Option gewesen? Wir haben sie nicht genutzt, weil wir, ich sag mal ein bisschen flach, diesen einen riesen DocBook-Kram zu beherrschen, ist schon viel. Und dann noch einen LaTeX-Kram hinterherzuschieben, der wieder diese ganz eigenen Anforderungen gestellt hätte und wiederum nur für das Druckformat relevant gewesen wäre, war für uns nicht interessant. So haben wir uns entschlossen zu sagen, na gut, wir müssen ohnehin mit XSL-Style-Sheets arbeiten für das, was dann nämlich jetzt danach kommt. Und dann können wir das Gleiche auch nehmen für all die anderen Formate, die kommen. Das war der Grund dafür. Ich muss gestehen, ich habe mich dann von einem Fachmann beraten, das von einem wirklichen Open-Source-Enthusiasten auch, der sich eben auch sehr mit Layout und Printausgabe auskennt. Der Weg von FO zu PDF, es gibt freie Tools dafür. Wir nutzen einen kommerziellen Renderer dafür. Man kann das auch freimachen, aber um das zu erreichen, was wir an Qualität gewohnt waren bei der LaTeX-Ausgabe, haben wir uns entschlossen, das mit einem kommerziellen Tool zu lösen. Bitte. XEP. XEP schreibt sich das. Also ich behaupte, dass Sie den Unterschied zu unseren bisher erschienenen Büchern nicht sehen. Ich zeige Ihnen auch gleich gerne noch ein Beispiel, wie das tatsächlich dann funktioniert auf der Kommandozeile und was dann als Ergebnis dabei rauskommt. Ich denke, die Zeit werden wir noch haben. Also es ist tatsächlich so, von diesem DocBook XML gehen wir über Stylesheets FO PDF Print. Wir generieren, wie gesagt, ein eigenes PDF-Format für mobile Lesegeräte. Dazu gehören dann zum Beispiel sowas, ich habe keine leeren Seiten. Ich habe nur rechte Seiten, weil das Rechts-Links-Prinzip ist auf Readern unnötig. Ich habe noch eine kleine Fußzeile drin, in der ich zum Beispiel Name und Titel des Buches nochmal überall auffüge, um einfach auf so einem Lesegerät, da weiß man nicht immer direkt, welches Buch habe ich denn jetzt so gerade vor mir, solche Dinge berücksichtigen zu können, die eben in diesem Fall Reader-spezifisch sind. Ich kann von DocBook XML, und das war für uns eine ganz neue Welt, tatsächlich auf Knopfdruck EPUB generieren. Denn man mag davon halten, was man will, es wird einfach von uns gefordert, das zu generieren. Es ist für Fachbücher, wie wir sie machen, definitiv alles andere als ein gutes Format, weil es durch die nicht definierte Seitengröße und den ständig wabernden und readerabhängigen Zeilenumbruch halt ein Lesebild kreiert, was für Fachbücher, zum Beispiel wenn sie Code-Listings haben, alles andere als praktisch ist. Aber es generiert nun einmal Formate, die gefordert sind. Gerade für kleinere Einheiten ist es sehr sinnvoll. Und es war für uns die Entscheidung, wollen wir jetzt noch bei Amazon gelistet sein oder eben nicht mehr. Und da wir das wollen oder müssen, oder nehmen Sie den iTunes Store. Wenn wir Publikationen da unterbringen wollen, müssen wir halt EPUB anbieten. Oder eben Mobi, was genauso funktioniert. Damit bin ich im Grunde einmal durch, was die Theorie angeht, was die Erarbeitung dieses Workflows angeht, wie wir ihn jetzt die letzten 8 Monate für uns aufgebaut haben. Wenn ein bisschen Zeit ist noch, besteht die Möglichkeit, dass einmal, oh, und jetzt komme ich mit dem Mikrofon ein bisschen in die Schwierigkeiten, aber ich versuche das mal. Sehen Sie es? Ich sehe es nicht. Jetzt machen wir das noch ein bisschen größer. Ist das jetzt einigermaßen zu erkennen, was da auf der Kommandozeile ist? Gut. Dann versuche ich mal über die Schulter zu tippen und gehe jetzt einfach mal in eines dieser Beispiele. Da sehen Sie unsere ursprüngliche Beispieldatei mit Titel unterstrichen mit Gleichheitszeichen, Text darunter, einer Hervorhebung mit Sternchen ausgezeichnet und einem Codebeispiel. Und mit dem, nee, so nicht. Mit dem Aufruf ASCII-Doc hat er dann tatsächlich eine HTML-Datei generiert, die ich mir, und das ist wahrscheinlich jetzt gar nicht mehr im Bildschirm drin. Ah ja, doch. Die tatsächlich genau diese Ausgabe generiert, die ich eben kurz als Screenshot gezeigt habe. Also sprich eine lesbare, vernünftige HTML-Ausgabe. So, dann hatte ich davon gesprochen. Hier haben wir wieder unsere Beispiel-Metadatei. Das ist die, die eben nur Titel und Autor enthält und die Kapiteldateien einbindet. Wir haben die Kapiteldatei und wir haben die Zusatzdatei, von der ich eben gesprochen habe, die uns die Differenzierung je nach Ausgabeformat ermöglicht. Wenn wir da reingucken, sehen Sie eben tatsächlich leider nicht farbig, aber Sie sehen es genau diese Zeilen, die ich eben rausgenommen habe mit den Rollenspezifikationen je nach Ausgabeformat. Und Sie sehen hier die beiden Konfigurationsdateien, die ich eben mitgegeben habe. Einmal die Grundkonfiguration für ASCII-Doc von uns angepasst und die Konfigurationsdatei für DocBook von uns angepasst. Und damit habe ich dann tatsächlich diese Möglichkeit, ich kann das einmal durchexerzieren, FOSP. Das ist ein bisschen. FOSP. Jetzt die Formatangabe. Ich will DocBook haben und ich will das für die Beispiel.txt haben. Dann tut er das und Sie sehen, dann habe ich auch eine XML-Datei jetzt hier liegen, die ich validieren kann und sollte. Danke. Die keinen Fehler schmeißt, wenn man alles hoffentlich richtig gemacht hat. So, und jetzt kommt der eigentliche Punkt, der ist halt ein bisschen komplexer, weil halt einige Sachen gleichzeitig aufgerufen werden müssen, insbesondere die XSL-Style-Sheets, die jetzt dafür sorgen, dass die unterschiedlichen Ausgabeformate auch rauskommen. Das Ganze, da das sowieso alles auf der Shell funktioniert, kann man sich dann in einem beliebig komplexen Shell-Skript oder mehreren zusammenfassen, was auch wir gemacht haben. Genau, so sollte man es machen. So, und jetzt kann ich einfach sagen, liebes Shell-Skript, generiere mir einfach PDF, und zwar die Druckausgabe PDF aus meinem Beispiel.txt. Und in diesem Shell-Skript AS2DBX, da stehen jetzt all diese Dinge drin, die wir haben wollen. Also benutze diese Konfigurationsdateien, validiere mir das Ganze, benutze dann die XSL-Style-Sheets, die wir entwickelt haben. Und daraus machst du dann was, was hoffentlich ein druckbares Layout ergibt. Und Sie sehen, irgendwas tut er, und man kennt es so ein bisschen vom LaTeX-Output, seitenweise zeigt er dann am Schluss an, was er gemacht hat, hier unten. Und er hat tatsächlich 6 Seiten ausgespuckt, die wir uns auch als PDF anschauen können. Und die dann tatsächlich das ergeben, was man also ein Titelblatt, wie wir es für unsere Bücher brauchen, eine Impressumsseite, wie wir sie für unsere Bücher brauchen. Und hier sehen Sie dann auch diese Sache, die ich eben angesprochen habe. Ich hoffe, hier unten die Sache mit der passenden ISBN, je nach Ausgabeformat. Und dann geht es eben weiter im Text mit einem Inhaltsverzeichnis, was jetzt nicht besonders üppig ist, was aber logischerweise auch benutzbar und anklickbar ist. Und hier sehen Sie dann, und das ist jetzt leider ein Problem von dem Events, dass es von der Darstellung her nicht so gut ist, genau die Dinge, die wir eben gemacht haben, eine Hervorhebung mit den Sternchen. Sie sehen das Codebeispiel abgesetzt in anderer Schrift und Sie sehen auch, wenn auch leider abgeschnitten, aber das liegt an Events, nicht an dem PDF, unsere Tastenkombination, die wir mit OSP-Key und den eckigen Klammern die Tasten definiert haben. Und das ist jetzt tatsächlich, oder das wäre eine Qualität, die wir in dieser Form 1:1 an die Druckerei schicken und die dann für die Druckausgabe genutzt wird. Ich kann aber genauso gut sagen, generiere mir ein PDF, aber eins für die E-Book-Reader. Dann macht er das auch. Sie sehen, er produziert jetzt sogar 2 Seiten mehr. Und das liegt daran, dass er zum Beispiel, weil wir das hier brauchen, eine Titelseite generiert, die wir bei der Druckausgabe nicht brauchen. Er macht ein kleineres Seitenformat, er macht kleinere Ränder, die wir einfach für den Reader nicht brauchen. Und er macht auch das, um das auch nochmal zu zeigen, das ist ein bisschen schwierig. Boah. Weiß nicht, ob ich das noch zeigen kann. Ja, also hier sehen Sie dann die unterschiedlichen ISBNs, nämlich für die E-Book-PDF-Ausgabe und als Referenz noch die ISBN der gedruckten Ausgabe. So, und um auch das noch zu zeigen, dass es funktioniert, generieren wir jetzt mal. Ich hoffe, das funktioniert auch. So rum ist es. Generieren wir auch auf Knopfdruck ein EPUB, wie es sich gehört. Und dass das funktioniert, wollen wir auch kurz zeigen. Jetzt versagt die Darstellung vollends. Also auf meinem Bildschirm sehe ich es. Tja. Ich sehe es, ja. Da ist es! Ja, leider kann ich hier mal... Ah, vielleicht geht es damit. Ja, wie gesagt, jetzt, Ja, da hat sich auch, Versuchen wir mal so. Tja. Ich fürchte, jetzt müssen Sie mir einfach nur noch glauben. Tja, tut mir leid, das kriege ich. Ja, also da saust es vorbei, ja, insofern. Ich kriege es leider auch nicht eingefangen, ich weiß nicht warum. Der Rest ist Glauben. Dass es funktioniert, kann ich wenigstens insofern beweisen, als dass tatsächlich die ersten Bücher verfügbar sind auf diese Weise. Auch bei Amazon Kindle, auch im iTunes Store. Und wir damit in der glücklichen... Danke. Jetzt? Nochmal? Ja. Und diese Möglichkeit, und damit bin ich wieder auch bei all denjenigen, die auch Dokumentation für sich selber oder in der Firma oder sonst wo zu leisten haben, sind wir in der glücklichen Lage, deutlich mehr zu machen als nur traditionelle Bucherstellung, wie wir sie bis dato gemacht haben. Wir können eben nicht nur die digitalen Formate auf Knopfdruck aus den gleichen Quellen generieren, sondern wir können damit eben sozusagen auch den Schritt rückwärts gehen und dem Autor sagen, du musst, wenn du mit uns sprichst und darüber nachdenkst, dein Wissen an andere weiterzugeben und was zu schreiben, musst du mit uns nicht direkt über eine Buchpublikation über 300 Seiten sprechen. Und damit bin ich bei dem Punkt Werbung, den ich am Anfang angesprochen habe. Wir sind hier, und das ist für uns jetzt der nächste große Schritt und der allerwichtigste Schritt, möglichst viele Leute zu gewinnen, die für uns schreiben, die für die Fachleute genug sind und kompetent im Schreiben genug sind, ihr Wissen auch in Buchform, sage ich jetzt trotzdem mal traditionellerweise, weiterzugeben. Und das können eben jetzt auch rein digitale Publikationen sein. Wir machen ab 40 Seiten inzwischen komplette Publikationen dieser Art, die sich vom Zeitschriftenartikel unterscheiden, also umfangreicher sind als Zeitschriftenartikel, aber deutlich unterhalb dessen sind, was man als Buchformat erwarten würde. Das können dann eben kurze Übersichten sein, das können Aktualisierungen zu einer bestimmten Software sein, das kann ein Überblick sein über Unterschiede zwischen Versionen. Das können ganz spezifische Softwareprobleme sein, von denen man weiß, dass sie sowieso jeder hat und mal ergoogeln muss. Dann kann ich sie auch gleich mal in 30, 40 Seiten zusammenschreiben und als eigene Publikation da hinbringen, wo sie dann auch wirklich gefunden wird. Das ist das, was wir jetzt hoffen, in Zukunft mehr machen zu können und wo ich Sie hiermit herzlich auffordern möchte, wenn Sie was loswerden wollen an Fachwissen, kommen Sie zu uns, wir freuen uns sehr darüber. Dass es funktioniert, konnte ich fast komplett zeigen. Tu das auch gerne am Stand, wenn Bedarf besteht. Gebe Ihnen auch gerne mehr von unseren Erfahrungen weiter und freue mich sehr über jede Rückfrage und hoffe, dass es einigermaßen interessant für Sie gewesen ist. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank für den Vortrag. Gleich noch eine Frage von mir. Latex hatte den großen Vorteil, dass man wunderbar mathematische Formeln darstellen kann. Wie ist das mit ASCII-Doc?
Ich habe es befürchtet, dass die Frage kommt.
Muster.
Ich weiß, dass es geht. Es ist aber ungleich schwieriger. Es gibt die Möglichkeit, tatsächlich mit der LaTeX-Syntax innerhalb von ASCII-Doc zu arbeiten, wie man es gewohnt ist. Allerdings das Rendering ist für Profis und ich kann nur sagen, wir arbeiten dran, weil wir dran arbeiten müssen, weil wir nämlich zwei Bücher da haben, die es von uns verlangen. Deshalb, wir müssen das lösen.
Ja, dann sind wir gespannt auf die nächsten Vorträge dazu, vielleicht dann in einem Jahr.
Ja, ja, gerne.
Weitere Fragen?
Ja, bitte. Ja, die ist drin. Ach so, nee. Also die Eingabedateien sind alle Unicode.
Okay, ja. Haben schon beantwortet.
Ja, bitte. Also ich habe es am Anfang gesagt, wir arbeiten zwar mit ASCII-Doc, aber nur mit einem sehr kleinen Subset davon. Also das heißt, wir haben in unseren Autorenhinweisen, die relativ ausführlich sind, genau beschrieben, was wie ausgezeichnet werden muss. Und das ist natürlich ein ganz kleiner Teil von dem, was ASCII-Doc wirklich kann. Und dieses Format, das verlangen wir. Wenn die Autoren partout sich sagen, das mache ich nicht, dann wandeln wir um. Aber um damit arbeiten zu können, fangen wir erst mit ASCII-Doc an, ja.
Was macht ihr mit euren alten LaTeX-Sourcen?
Umwandeln.
Das geht automatisiert. Man kann LaTeX-Bücher in ASCII-Doc umwandeln.
Ich verweigere die Aussage. Nee, also es geht natürlich nicht. Es geht vieles mit Regular Expressions und was sich da so tut. Aber der Teufel steckt wie immer im Detail. Es ist kein Spaß und es ist viel Handarbeit. Aber wir machen es bei den Titeln, die wir vor allen Dingen als Neuauflage noch aufbereiten wollen. Ja.
Jo, dann vielen Dank für die Diskussion.
Ich danke.
Kurze Umbaupause, dann der nächste Vortrag.